Auch von mir her ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass wir die Bibel in den Mittelpunkt stellen dürfen, denn daraus kommt Freude, Hoffnung und Trost. Ich lese darum aus Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Da sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden: Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern sie sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Smyrna war damals eine sehr bekannte und auch berühmte Stadt. So wie wenn wir heute von New York oder London oder Paris sprechen würden. Smyrna, das heutige Izmir, liegt an der Westküste Kleinasiens, also der heutigen Türkei, und war damals größter Hafen Kleinasiens. Sie führte den Titel Metropole und kaiserliche Tempelhüterin. Der römische Kaiser Domitian ließ sich ja als Gott verehren. Und da konnten natürlich die Christen nicht mitmachen. So wie heute in Nordkorea, wo sich der Führer seines Volkes als Gott verehren lässt. Die Christen damals und auch heute beten nur einen an, nämlich den allmächtigen Gott Himmels und der Erden und seinen Sohn Jesus Christus. Aber diese Haltung hat der Gemeinde und auch den einzelnen Christen damals große Probleme eingebracht. Und so auch heute in Nordkorea. Sie konnten und können ihren Glauben nicht in Freiheit leben, sondern, es heißt hier in Vers 9, ich kenne deine Bedrängnis, sagt der erhöhte Herr. Aber Gott lässt der Gemeinde sagen, ich habe euch nicht vergessen. Die Bibelübersetzung Gute Nachricht hat hier den Vers 9 so übersetzt: Ich weiß, dass du verfolgt wirst, sagt der erhöhte Herr. Es heißt hier, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war. Und damit erinnert er daran, dass er Jesus ja selbst auch verfolgt wurde, als er auf der Erde lebte, ja gequält wurde bis zum Tode am Kreuz. Er kennt also die Situation der Verfolgten, was sie leiden und was sie erdulden müssen. Aber nun ist er auch der, der lebendig geworden ist. Mit diesen Worten erinnert der erhöhte Herr hier die Gemeinde daran, dass er ja auferstanden ist, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, damals und auch heute. Wie tröstlich. Ihm ist diese Welt nicht aus den Händen geglitten. Er sitzt im Regiment und kennt ihre Situation. Und wir dürfen hinzufügen, er kennt auch deine und meine Situation. Und ihm ist unser Ergehen nicht einerlei. Aber warum greift er dann nicht ein und verändert unsere schwierige Situation? Das hat damals die Gemeinde gefragt. Und vielleicht haben auch wir schon manchmal so gefragt, wenn wir in Not und in Probleme hineingekommen sind. Die Antwort lautet, und dies ist für uns heute eine nicht ganz einfache Lektion zu lernen. Trübsale, so hat Martin Luther hier übersetzt, also Verfolgungen um Christi willen, gehören zum Christsein. Es heißt hier, es sei das, was geschehen muss, so nennt es hier Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Ich habe den Eindruck, dass wir das manchmal vergessen haben, weil es uns nun schon so viele Jahrzehnte so gut geht und wir nicht verfolgt werden um unseres Glaubens willen in Deutschland. Aber der erhöhte Herr macht der verfolgten Gemeinde damals uns und uns auch heute Mut. Fürchte dich nicht, heißt es hier, vor all dem, was du leiden wirst. Betrifft uns das auch? Es wird uns in der Offenbarung gesagt, dass auch uns eine Zeit der Verfolgung bevorsteht. Zum Beispiel, wenn der Antichrist sein Reich aufbaut und die Christen dann, so heißt es in der Bibel, nicht einmal mehr einkaufen können. Der Schreiber wird hier sehr konkret. Siehe, schreibt er, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr auf die Probe gestellt werdet. So werden wir auch heute ganz konkret gefragt. Jeder Einzelne konkret, wie sieht deine Beziehung zu Jesus Christus aus? Was bedeutet er, Jesus, für dich? Bist du bereit, wärst du bereit, um seines Namens willen zu leiden? Im Leiden bewährt die Gemeinde ihre Treue zu ihrem Herrn Jesus Christus. Und dieser Herr erwartet dies auch. Das Leiden ist eine Prüfung unserer Beziehung zu Christus, so wird hier ausdrücklich gesagt. Zwar lässt Gott hier sagen, dass dahinter der Diabolos steht, also die Menschen, die die Christen in Not bringen, zum Beispiel, indem sie von ihnen das Kaiseropfer verlangt haben damals, das sind nur die Akteure auf der Bühne. Der Regisseur bleibt unsichtbar im Hintergrund, der Diabolos. Denn dieser Diabolos hat immer noch dieses eine Ziel, Menschen von Gott wegzubringen. Er ist der Fürst dieser Welt. Das dürfen wir nicht vergessen. So nennt ihn Jesus selbst in Johannes 4. Und er setzt alles daran, dass die Christen sich von Jesus trennen. Und es fing ja schon damit an, und ich nehme an, wir alle können das nachvollziehen. Er versucht uns jeden Tag neu, diesen Kontakt zu Jesus zu nehmen, sodass wir die Zeit nicht mehr aufbringen, diesen Kontakt zu ihm zu suchen. Manche Menschen möchten ja den Diabolos ins Reich der Fabeln verweisen. Aber man sieht auch heute überall auf der Welt, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden, wo Jesus Christus sein Reich baut in dieser Welt, da schlägt der Diabolos Alarm und wiegelt die Menschen gegen die Christen auf. Ein Beispiel von damals wird uns hier noch vom Text geliefert. Die Christen wurden nicht nur von den Heiden, von den Römern damals verfolgt, sondern auch von den Juden dort am Ort. Ihre Synagoge wird sogar hier als Synagoge des Satans genannt. Auch heute noch haben es die Judenchristen in Israel nicht leicht, ihren christlichen Glauben zu bekennen. Weltweit werden circa 200 Millionen Christen um ihres Glaubens willen verfolgt. 9 Länder haben die Todesstrafe eingeführt. Dort, wo Muslime missioniert und zu Christen werden. In Nordkorea sind es circa 70.000 Christen, die in Straflagern sitzen. Folter, Hinrichtungen und barbarische Experimente sind an der Tagesordnung. Die Gefangenen müssen wie Sklaven bis zu 18 Stunden täglich arbeiten. Eine Christin kam ausnahmsweise einmal nach 6 Jahren, wurde sie freigelassen. Und sie schrieb, ich zitiere sie, einige Christen wurden so stark misshandelt, damit sie nie wieder zum Himmel aufblicken können. Andere wurden niedergemetzelt oder starben für ihre Mitgefangenen. Doch viele sangen, währenddem sie verprügelt wurden. Ich sah nie einen Christen, so schrieb sie, der seinen Herrn verleugnete. Noch ein Zeugnis von einer Frau, die im Gefängnis in Eritrea über lange Zeit sein musste. Sie wurde in einem Frachtcontainer eingesperrt. Sie wurde gefoltert, quälender Durst, glühende Hitze am Tag musste sie erleben und in der Nacht eisige Kälte. Und sie schrieb, zurückblickend auf diese Zeit, ich zitiere sie wörtlich, es war die Hölle, doch Gott war immer an meiner Seite. Im Gefängnis war ich mir sicher, dass es draußen Menschen gibt, die für mich beten. Als Antwort darauf sitze ich heute hier. Euer Gebet hat mir Kraft gegeben. Und immer wieder lässt Gott es erkennen, dass er die Macht tatsächlich hat, auch heute noch im Himmel und auf Erden. Wir haben gestern den Fall der Mauer in Berlin gefeiert. Für viele, für mich auch, eine Gebetserhörung. Im Nordsudan gab es bis im April dieses Jahres noch einen Diktator, der im Fernsehen freimütig verkündigte, dass er verfügt habe, dass alle christlichen Kirchen im Land verwüstet werden. Kurz darauf wurde er gestürzt und eine Christin ins Parlament geholt. Die Christen vom Nordsudan danken uns heute noch, dass wir auch für sie gebetet haben. Kommen wir zurück zum Bibeltext. Der erhöhte Christus sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. In dieser reichen Stadt gehörten die Christen damals meist zu den äußerlich Armen. Aber sie werden hier mit reich bezeichnet. Was gibt es eigentlich Größeres auf dieser Welt für einen Menschen, als Verbindung zu haben mit dem allmächtigen Gott, mit Jesus Christus? Dieser innere Reichtum überstrahlt den vergänglichen äußeren Reichtum. Ja, es wird den Christen die Krone des Lebens in Aussicht gestellt, wenn sie treu an Jesus bleiben. Wer überwindet, heißt es hier, dem soll vom zweiten Tod, gemeint ist das Endgericht, kein Leid geschehen. So heißt es hier. Weil Christen innerlich reich in der Gemeinschaft mit Jesus Christus sind, auch wenn sie nach außen arm sind, wachsen die christlichen Gemeinden gerade in diesen Ländern, wo die Christen verfolgt werden. Wie lange noch werden die Christen verfolgt? Den Christen damals wurde hier gesagt, ihr werdet bedrängt sein 10 Tage. Das ist nicht wörtlich zu verstehen, sondern es ist gemeint einfach zeitlich begrenzt. Denn ihr werdet damit auf die Probe gestellt. So heißt es hier. Leiden, die Christen auferlegt werden, sind oft Prüfungen. Wir haben in den letzten Wochen ja in der Bibellese den Hiob gelesen. Auch da ist uns das wieder bewusst geworden. Und wir wissen, dass er so, dieser Hiob, in Anfechtung, in Prüfung hineingeführt worden ist. Der Diabolos sagte zu Gott, lass ihn doch einmal erleben, dass er leidet, dass er krank wird, dass seine Kinder alle sterben, sein Vermögen weggenommen wird und dann wird er dir ins Angesicht absagen. Wenn man also seine Lebensereignisse im Lichte Gottes sieht, dann werden die eigenen Lebensführungen zu Gelegenheiten, Gott deutlich zu machen, wir wollen ganz dir gehören. Im Gehorsam leben und ein bedingungsloses Vertrauen zu dir haben. Wir können durch die Art, wie wir als Einzelne ins Leiden geführt werden, erkennen lassen, dass wir Gott verherrlichen wollen, auch in der Art, wie wir das ertragen. Sobald wir im Glauben diese Einstellung gewonnen haben, werden wir auch nicht mehr so viel jammern, sondern wir werden unsere Lebensführung in Beziehung zu Gott stellen. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wie stark ist unsere innere Verbindung zu Jesus Christus? Wie treu sind wir? Ein Beispiel aus Smyrna ist uns überliefert. Es war im Jahre 155 nach Christus, da wurde der 86-jährige Bischof Polycarp vor den Statthalter gezerrt. Er sollte Jesus Christus abschwören und den Kaiser anbeten. Dann würde er freigelassen. Da antwortete Polycarp, 86 Jahre diene ich Christus und er hat mir nichts zuleide getan. Wie kann ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Er wurde zum Tode verurteilt. Und es heißt, dass er mit einem Dankgebet auf den Scheiterhaufen gegangen ist. Die im Leiden bewährte Glaubenstreue wird vom Herrn, von Jesus Christus, belohnt, heißt es hier, durch die Krone des Lebens. Das heißt, ein solcher Mensch darf einmal ganz bei ihm sein, bei Jesus, denn er hat zugesagt, ich bin das Leben und ich schenke dir das ewige Leben. Noch geht es uns hier in unserem Lande gut als Christen. Wir können ungestört unser Christsein leben. Wie lange noch? Wir wissen es nicht. Aber nützen wir die Chance, unseren Glauben zu bekennen und ihn weiterzugeben. Ich schließe mit einem Bibelwort, das auch auf unserem Programm steht, Hebräer 13, Vers 3. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie, wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Amen. Ich schließe mit einem kurzen Gebet. Jesus Christus, wir anbeten dich und sagen dir Dank, dass du das Leiden auf dich genommen hast, bis zum Tode am Kreuz, um unsertwillen. Dieses Leiden, dass du getragen hast aus Liebe zu jedem von uns. Du willst uns erlösen vom ewigen Tod Und so viele Christen, die auch heute in den Gefängnissen sitzen, sind dankbar, dass sie haben dich finden dürfen und bekennen können, dass sie das Größte, was es gibt für einen Menschen, die Gemeinschaft mit dir, dem lebendigen Gott, durch Jesus Christus gewonnen haben. Danke für deine Zusage, dass du bei ihnen bist und sie alle miteinander bekennen können, dass du sie auch in diesen schwierigen Situationen nicht verlassen wirst. Danke, dass du auch immer wieder uns aufrufst, dass wir dir nachfolgen dürfen mit allem, was wir sind und haben. Und du auch uns wieder gefragt hast, wie groß unser Glaube und unser Vertrauen zu dir sind. Ob wir bereit sind, wo auch wir in Verfolgung hineinkommen würden, uns dennoch zu dir zu bekennen. Du kennst unser Leben. Wir sind ein aufgeschlagenes Buch vor dir. Aber wir bitten immer wieder neu, Herr, stärke uns den Glauben. Und wir danken dir auch dadurch, indem wir für diese Menschen, für diese Christen beten, die um deines Namens willen in den Gefängnissen, in den Lagern und wo immer leiden müssen, um deines Namens willen. Wir anbeten dich und danken dir, dass wir wissen, du bist der Herr dieser Welt. Amen.